liebe Exerzitanten. Ich werde ein bisschen referieren, darlegen, 4 Vorträge über das Thema die Heilige Messe und die Immaculata, die Beziehung zwischen der Mutter Gottes und ihrer unbefleckten Empfängnis und der Heiligen Messe, dem Messopfer, dem Kreuzesopfer, der Person Jesu Christi als dem hohen Priester. Das sind Gedanken, die ich auch im großen Ganzen und in vielen Gedanken, in vielen Punkten entnehme einem schönen Werk, Manfred Manuald, ein Werk über das Messopfer und das Priestertum und da natürlich auch einige Gedanken, die für uns wertvoll und wichtig sind, um die Mutter Gottes in diesem großen Werk der Erlösung durch das Kreuzesopfer, durch das heilige Messopfer zu verstehen. Die ersten 2 Vorträge werden vor allem bezogen sein auf Christus, den ewigen Hohenpriester und sein Werk hier auf Erden, auf das Kreuzesopfer und dann die letzten 2 Grad auf das Messopfer. Beginnen wir nun und halten wir fest, dafür kämpfen wir ja, deswegen sind wir in der Tradition, deswegen sind Sie hier, sind Sie vielleicht bei der Tradition, vielleicht seit erst kurzem oder vor ein paar Jahren dazu gekommen oder schon seit Jahrzehnten. Aber was wir festhalten, weshalb wir eben die neue Messe hinter uns gelassen haben und der alten Messe die Treue geschworen haben und der Haltung unseres Gründers, Erzbischofs treu sind, der gesagt hat, nein, die neue Messe ist verkehrt, die neue Messe ist Gift. Wir müssen an der alten Messe, der Gnadenquelle, festhalten. Das liegt daran, weil die heilige Messe das Kreuzesopfer ist. Das ist Dogma, das sagt das Konzil von Trient ganz eindeutig, wer nicht sagt, dass die heilige Messe die Erneuerung des Kreuzesopfer Jesu Christi ist, der sei im Banne. Der sei ausgeschlossen. Die heilige Messe ist das Kreuzesopfer. Daran gibt es für einen Katholiken nichts zu rütteln. Das darzulegen ist eine eigene Geschichte, aber das bleibt bestehen. Also die heilige Messe ist das Kreuzesopfer. Und deshalb jetzt nun betrachten wir Christus, unseren Herrn, als den hohen Priester von Ewigkeit. Das zunächst einmal als erstes. Jesus Christus ist hoher Priester seit oder in Ewigkeit, von Ewigkeit her. Das müssen wir richtig sehen, verstehen. Und zwar vom ewigen Ratschluss in Gott her. Das stammt aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus, dem Epheserbrief. Und zwar Epheser 3, 9 und folgende. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ward solche Gnade verliehen, unter den Heiden zu verkünden, die unergründlichen Reichtümer Christi. Allen soll ich klar machen, welches die Verwirklichung des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her verborgen gewesen in Gott, dem Schöpfer des Alls. Von Ewigkeit hervor. Und dann eben geht es weiter. Aber jetzt soll den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Kirche die überaus mannigfaltige Weisheit Gottes kund werden. So war es Gottes Ratschluss von Ewigkeit her. Er hat ihn ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt einen Plan. Es gibt den 5-Jahres-Plan, gab es in der DDR 5 Jahre, ja. Deswegen, wenn ein Kind auf die Welt kam, musste man gleich ein Auto bestellen, damit es dann, wenn es 18 Jahre alt war, auch ein Auto hatte. Das sind so Pläne, menschliche Pläne, die manchmal recht schwach und armselig sind. Es gibt den Plan der Freimaurer, der über hunderte von Jahren geht. Und manche Pläne von denen werden umgesetzt, was wir heute sehen, teuflische Pläne. Es gibt aber einen Plan. seit Ewigkeit, in Ewigkeit, der da besteht, eben der nicht irgendwann mal angefangen hat, das ist das Geheimnis. Das verstehen wir nicht. Ja, okay, da müssen wir sagen, das kommt an unsere Grenze. Aber wir können es festhalten. Wir dürfen es glauben, so steht es hier drin, es gibt in Gott einen Plan, einen ewigen Ratschluss. Wir dürfen uns ein bisschen auch die drei Personen vorstellen, wie sie beraten, aber das seit Ewigkeiten. Wie sie einen großen Plan seit Ewigkeit in alle Ewigkeit haben. Einen Plan, wo unser einer nie drauf gekommen wäre. Und zwar diesen Plan, den liebenden Ratschluss der allerheiligsten Dreifaltigkeit, eben dass es der Wille des Vaters ist, den Sohn in der Zeit zu opfern. Der Wille des Sohnes, diesen Auftrag des Vaters in voller Freiheit und freiem Gehorsam auszuführen, weil es der Vater will. Und der Wille des Heiligen Geistes, die Welt durch den Opfertod Jesu zu heiligen. Das ist dieser ewige Ratschluss. Der geht aufs Kreuz hin, auf die Selbstopferung. Eben nicht drauf reinzuschlagen und den Menschen zu zeigen, wie mächtig, wie allmächtig ist, sondern etwas umzusetzen, was erhaben tief ist und was wunderbar ist. Stellen wir uns das ein bisschen vor, wie diese drei, diesen so Heiligen, es ist ein Plan aus Gott, in Gott. Da ist nichts Verkehrtes daran, da ist nichts Unheiliges daran. Darin lebt höchste Liebe, höchste Hingabe. Darin lebt auch dieser Wille, dass Gott verherrlicht werde. Das steckt dahinter. Er soll verherrlicht, er muss verherrlicht werden durch diese Tat. Über dieses Thema auch mal gesprochen habe bei geistlichen Seminaristen, auch das Beispiel gebracht. Es ist ein rein menschliches, irdisches Beispiel, aber es hilft uns doch ein bisschen, vielleicht zumindest, hilft es Ihnen zu verstehen, was es bedeutet. Jetzt stellen wir uns vor, da sind also Seminaristen, habe ich gesagt, und der Seminaristen, die haben immer wieder mal, und zwar zwischen den Semestern, haben sie ein paar freie Tage. Und der eine Seminarist, der meldet sich in München im Priorat, sagt, ich komme in diesen Tagen vorbei und ich putze das Priorat von oben bis unten durch. Ich habe mir das am Anfang meines Seminars vorgenommen und jetzt setze ich es um. Die Seminaristen damals haben alle gelacht. Aber ein bisschen so diese Idee, was tut man? Es kommt keiner von den Seminaristen, kommt darauf. Ich verstehe das nicht, ich weiß nicht warum. Die kommen nicht darauf, dass sie mal vorbeikommen, das Priorat zu putzen. Tja, komisch. So sind die Menschen eben. Aber Gott kommt darauf. Wissen Sie, ein bisschen so, dass wir müssen so ein bisschen menschliche Beispiele nehmen. Dass Gott kommt darauf, sagt, er kommt, er putzt oder er macht das, was wir nicht wollen, was wir nicht tun. Er ist bereit, sich zu opfern. Er will durch dieses sein Opfer das zerrissene Band zwischen den Menschen, ja, das zerrissene Band zwischen dem Vater und den Menschen wieder knüpfen, wieder herstellen. Und zwar durch den Bund im Blut. Dadurch, dass er sein Blut hingibt. Dadurch, dass er opfernder und geopfert ist. Das ist dieser ewige Ratschluss. Das müssen wir uns auch schon ein bisschen so vorstellen. Gott schaut nicht so ähnlich, wie wenn Sie sich jetzt überlegen, was machen wir, wo gehen wir hin, sei es mit Familie oder mit Freunden, Mallorca oder sonst wohin, oder wo gehen wir sonst hin, also nach Mexiko oder wo auch immer man von mir aus. Aber man macht sich Gedanken, irgendwann hat man dann das ideale Ziel gefunden, wo sich alle einig sind. Das ist bei Gott nicht so, sondern wenn Gott einen Ratschluss, der in ihm verborgen ist, seit Ewigkeit hat, dann hat er gleich den allerbesten, den schönsten, den tiefsten, den wunderbarsten Ratschluss. Und dieser Ratschluss ist, sich zu opfern. Sich zu opfern. Und das heißt, dass eben dahinter der Wille steckt, dass Christus, dass die zweite göttliche Person, dass sie Mittler sein soll. Dass sie zu den Menschen kommen soll und dort bei den Menschen leben soll. Darum diese Stelle auch aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, jeder hohe Priester, der aus den Menschen genommen ist, wird für die Menschen bestellt in ihren Angelegenheiten bei Gott, damit er Gaben und Opfer für die Sünder darbringe. Das war natürlich in diesem ewigen Ratschluss klar, dass beide Parteien vertreten will. Und da das so ist, das ist jetzt dieser ewige Ratschluss, bekommt der Sohn nun eine Sendung. Eine Sendung in die Welt vom Vater. Und zwar eine priesterliche Sendung. Dieses ewigen Ratschlusses wegen hat Christus diese ewige Sendung. In den geheimnisvollen Tiefen der Ewigkeit liegt das hohe Priestertum Christi. Und damit jedes Priestertums verborgen. Er sollte also Priester sein und Priester werden. Das war seine Sendung. Und weil das zur Sendung gehört, weil er zwischen den Menschen stehen sollte, darum gehört zu diesem Plan, das sollen wir eben jetzt bedenken, beachten, da gehört zu diesem Plan Maria dazu. In diesem ewigen Plan, dieses Geheimnis, das wir da ergründen sollen, verstehen sollen, wie tief, wie schön es ist, in diesem Plan war von Ewigkeit her von Gott vorgesehen, dass es eine Frau gibt, die da mittätig ist. Die mit dieser Sendung und mit dieser seiner Aufgabe Hoherpriester zu sein, innig verbunden ist, verbunden sein soll, verbunden sein muss auch. Nun in diesem Licht werden wir Maria, und zwar auch in ihrer Unbeflecktheit, in ihrer Reinheit verstehen. Es gibt eine Sendung, einen ewigen Plan, und um den Guten vollkommen auszufüllen, will Gott, dass da eine Unbefleckte, eine Reine mitwirkt, Maria. Er wollte, dass Christus in die Welt komme als hoher Priester durch Maria. Und damit es unbeschadet, unbefleckt geschieht, darum sollte eben die Quelle, aus der er stammt, unbefleckt sein. Und in diesem Sinne ist es darum gut und wichtig zu betrachten, also Maria, ihre unbefleckte Empfängnis, ist auch seit Ewigkeit bestimmt. Es ist nicht etwas, was jetzt Gott irgendwann mal gefunden hat, so wie wenn sie eben den Urlaubsort suchen oder sogar wenn der Mann sich seine Frau aussucht, wen nehme ich denn, die Anna oder die Frieda oder wen auch immer, und ja, die eine ist schön und die andere ist reich, ja, am besten wäre, wenn es beides zusammen wäre. Ja, nein, bei Gott ist dieser Gedanke, das sollten wir auch ein bisschen beachten, seit Ewigkeit gefasst. Das heißt, wenn wir uns einen Gedanken fassen, wir kommen vom Unvollkommenen zum immer Vollkommeneren. Bei Gott ist aber so, wenn Gott einen Gedanken hat, dann hat er sofort, ja, er hat es in Ewigkeit, den vollkommenen Gedanken vor Augen. Und die weniger Vollkommenen, die folgen. Und darum Christus und nach ihm Maria. Und Christus wegen Maria, Christus als hoher Priester und des hohen Priestertums wegen die unbefleckte, die allerseligste Jungfrau Maria. So sagt es uns der Glaube, so müssen wir es fassen und verstehen. Und darum hat sie auch eine Sendung. Sie hat auch eine Sendung an diesem Priestertum mitzuwirken, an der Erlösung mitzuwirken. Darum besteht ihre Sendung seit Ewigkeit schon darin, mitzuleiden. Mitzuleiden. Deswegen wird es so sein, wie es uns die guten Autoren auch sagen, dass Gott sie immer mehr hineinführt, auch in das Leiden, dass er immer mehr von ihr Leiden verlangt. Wir stellen uns vielleicht manchmal vor, die Frauen vielleicht auch, wie schön es ist, wenn man die Mutter Gottes wäre und so, und auserwählt und Königin des Himmels. Aber das, was Gott ihr zugedacht hat, oh, 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 dieses Leiden, und das war seit Ewigkeit vorgesehen, das müssen wir beachten, dieses Leiden. Und dazu hat Gott sie hingeführt über die verschiedenen Episoden, deshalb eben auch die Geschichte mit dem Zwölfjährigen im Tempel, wo er es zulässt. Er weiß genau, die suchen und mit was für einem Schmerzen. Meine, wenn sie es suchen, sie mal ihr Kind 3 Tage lang, ja, und wissen nicht, wo es ist. Also die Mutter Gottes hat großen. Und dann die Antwort: Warum habt ihr mich gesucht? Weil, das alles, weil er sie hinführen will, immer mehr, immer besser mitzuwirken, mitzuleiden. Ja, Christus, Hoherpriester in Ewigkeit, Maria an seiner Seite, teilhabend an seiner Seite, an seiner Sendung. Und jetzt betrachten wir dann, nachdem wir diesen ewigen Plan gesehen haben, dann gesehen haben, dass in diesem Plan ja die Mutter Gottes mit inbegriffen ist. Jetzt betrachten wir auch ein bisschen die Priesterweihe Christi. Auch das ist von Bedeutung, von Wichtigkeit. Die Priesterweihe. Christus ist zum Priester geweiht worden. Wann? Wo? Im ersten Augenblick seiner Menschwerdung. Im ersten Augenblick vollzog sich dieses Geheimnis Gottes in Christus Jesus, die Verwirklichung des Geheimnisses Gottes in Christus. Im ersten Augenblick vollzog sich die hochheilige Priesterweihe, und zwar durch die hypostatische Union. Sie haben sicher schon im Katechismus immer wieder in den Predigen davon gehört, von dieser hypostatischen Union, von der Union der beiden Hypostasissen, von diesen beiden, vom Wesen Gottes und vom Wesen des Menschen, von der göttlichen Natur und von der menschlichen Natur. Diese beiden werden vereint in der zweiten göttlichen Person. Und diese Vereinigung ist von größter Wichtigkeit, dass man das versteht und begreift. Ich hatte einen Kameraden, zwischendurch eben zur Auflockerung, der saß lange Zeit immer da während den Unterrichtsstunden, hat einen Spitzer und hat vom Spitzer abgeschabt. Und in der Apotheke hat er sich noch Sulfat gekauft, und dann nach der Stunde hat er beides auf der Bank vereint, gemischt und dann angezündet. Und gab es diese Explosion und hat immer seinen Spaß. Nächsten Stunde wieder. Die Mischung macht's aus. Er hat gewusst, diese Spitzer, die sind aus Zink, und das andere Sulfat, und beides zusammen, das gibt diese wunderbare Explosion. Nun, ein bisschen ähnlich können wir uns bei Christus vorstellen. Diese Vereinigung dieser göttlichen Natur und der menschlichen Natur ist von höchster Bedeutung und Wirksamkeit. Diese Vereinigung von göttlicher Natur und menschlicher Natur ist etwas, was die Theologen beschäftigt hat, auch die Heretiker natürlich, die teilweise das ein oder andere falsch gesehen haben, bis dann irgendwann die Kirche auch klar und deutlich gesagt hat: Wir müssen festhalten, in Jesus Christus sind zwei Naturen, Die göttliche Natur und die menschliche Natur, beide sind in ihm voll und ganz vorhanden, unvermischt und ungetrennt. Beides ist da vorhanden. Beides ist von größter Wichtigkeit. Matthias Scheben gibt ein ganz eigenes Kapitel, wäre so ein eigener Vortrag über diese Herrlichkeit. Aber was dabei wichtig ist, ist jetzt ein bisschen zu sehen und zu verstehen und zu begreifen. Wir werden nachher sehen, dass gerade da Maria einen wichtigen Teil liefert. Nämlich deshalb, weil diese zweite göttliche Person, die die göttliche Natur zu eigen hat, diese menschliche Natur annimmt. Sie nimmt sie an. Und weil sie diese menschliche Natur annimmt, will Gott, und weil das hier eine Vereinigung ist von besonderer Eigenart, die nie sonst mehr wieder stattfindet, deswegen will Gott, dass diese menschliche Natur mit aller Kraft und Herrlichkeit, mit aller Schönheit ausgeschmückt wird. Mit aller Erhabenheit und mit allem, aller Macht. Also ein bisschen ein ganz, ganz schwacher Vergleich. Sie sind vielleicht eine Familie, Sie haben Kinder, wie ich es also von einer Familie aus dem Elsass kenne. Da kommt das letzte Kind an und die Frau hat gesagt, das ist ganz gut, dass es nicht wie ein Nesthäkchen groß wird, und hat noch einen anderen Bub noch mit angenommen und großgezogen. Der hat ein bisschen arabische Wurzeln und das war schon ein Wildfang. Und ich erinnere mich noch manchmal in der Messe, wir haben da einen Pfarrer, Pfarrer Seemann, öfters besucht, sind dort in die Messe gegangen und manchmal mittendrin in der Messe, da war er nicht ruhig und sie nahm ihn am Ohr und hat ihn durch die ganze Kirche nach hinten geschleppt. Und er hat geschrien, war also unzufrieden. Und draußen hat man dann gehört, dass es noch nachträgliche Absolution gab. Naja, also jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind dieser Bub und und Sie sind vielleicht elternlos und jetzt die Eltern, die Pflegeeltern, Sie nehmen sie an, nehmen das Kind an und es bekommt auch all das, was in der Familie vorhanden ist, darf teilhaben an allem. Das ist ein ganz schwacher Vergleich, aber es ist jetzt eben mit der Menschennatur auch so. Diese Menschennatur ist natürlich zunächst mal eine Menschennatur, aber alles, was Gott in seiner Allmacht kann, all das will er, dass es an Herrlichkeit in dieser Menschennatur vorhanden sei, dass es in sie hineingelegt wird. Diesbezüglich ist dann auch eigentlich dieser eine Satz auch zu verstehen, Christus vor seiner Himmelfahrt. Das ist ihm wichtig, das zu verstehen. Da sagt Christus, mir ist alle Gewalt gegeben. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist genau davon gemeint. Natürlich ist er Gott, aber es ist gemeint, dass er als dieser Menschensohn, der von Gott angenommen wird, als Mensch alle Herrlichkeit hat. Deswegen auch, sagt die Kirche, deswegen dieser hypostatischen und deswegen ist er König. Nicht einfach nur, weil er Gott ist, sondern deswegen ist er König. Und hat er alle Macht und alle Herrlichkeit. Und genau und das, diese hypostatische Union, dies vollzieht sich im ersten Augenblick seiner Existenz. Dort, wo sich Gottheit und Menschheit vereint in dem Schoß der allerseligsten Jungfrau Maria. Da ist eben heilige Priester, weil die Theologen sagen, die Salbe ist die Fülle der Gottheit, welche über die Menschheit mit ihrem Duft und ihrer belebenden Kraft, welche die Menschheit mit ihrem Duft und ihrer belebenden Kraft durchdringt und durchwürzt. Deswegen, sagen die Theologen, deswegen ist es, also die Verklärung ist für Christus der Normalzustand. Deswegen ist Christus, eigentlich wäre er normalerweise verklärt, weil eben alle Herrlichkeit ist in ihm. Aber er dämmt sie zurück, um bei den Aposteln, bei den Menschen sein zu können. Und weil er so mit aller Herrlichkeit ausgestattet ist, mit aller Macht, darum ist er jetzt befähigt, seine priesterliche Aufgabe zu erfüllen. Er hat alle Macht. Er ist der Schönste der Menschenkinder, der Mensch, der ohne Sünde ist, der alle Macht hat und zugleich Gott und deswegen kann er Mittler sein. Er kann Mittler sein, er will Mittler sein und er soll versöhnender Mittler sein zwischen der Majestät Gottes und der Menschenschuld. So, das ist die Priesterweihe und in diesem ersten Augenblick seiner Priesterweihe vollzieht Christus den großen Opferakt durch sein erstes hohepriesterliches Gebet. Hebräerbrief, 10. Kapitel, 5. Vers und folgende. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Er spricht bei seinem Eintritt in die Welt. Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sühneopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht es von mir geschrieben, o Gott, deinen Willen zu erfüllen. Christus vollzieht im ersten Augenblick schon diese geistige Opferhandlung. Er ist bereit, Opfer zu sein. Das ist eben wichtig fürs Opfer. Sie haben es sicher öfters gehört, es gibt eben diese fünf Elemente des Opfers, die von Wichtigkeit sind. Die Opfergabe, die Opferhandlung, die Opfertat, der Opferwille. Und das fünfte fällt mir spontan nicht ein. Menschliche Natur, armselige, die ich habe, im Gegensatz zu unserem Herrn und Heiland. Ja, also aber diese geistige Opferhandlung, Haltung, diese geistige Hingabe, die ist von Wichtigkeit, damit das Opfer vollkommen sei. Und genau die vollzieht Christus in diesem ersten Augenblick. Und die Theologen sagen, vom Geistigen her, von der geistigen Opfergesinnung her, hat Christus damit das Wesentliche eigentlich schon vollbracht. Er hat sich hingegeben. Er ist bereit, alles zu erfüllen, was der Vater von ihm verlangt. Ja, das ist wichtig. Darum ist auch alles, was er tut, alles ist ein hohepriesterlich und alles darum wertvoll und wichtig. Und darum auch für uns wertvoll und wichtig, weil er alles für uns dahin gibt, weil er für uns lebt, in Gehorsam dem Vater gegenüber, weil er das am Anfang zum Ausdruck gebracht hat und jetzt umsetzt. Darum ist nicht nur das Kreuz, sondern jeder Augenblick seines Lebens für uns verdienstvoll. Und können wir daraus schöpfen, Gnade über Gnade, Gnade über Gnade. Also, das ist die Priesterweihe Christi. Wo vollzog sich diese Priesterweihe? In welchem Dom? In Salzkofen ist es das Fußballfeld. Ja, ist auch schön, mal so draußen, vor allem wenn dann die Sonne scheint und die Amseln noch dazu singen. Einmal bei einer Priesterweihe mittendrin, ich glaube es war bei der Allerheiligentanei, war dann zwar vorne im linken Gebüsch, war so eine Ente mit ihren Jungen, die fühlte sich dann irgendwann doch gestört und stand dann auf und ist dann schön, sie und hinten dran eins nach dem anderen so, quack, 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 so über den Hintern und auf die Seite und dann weggegangen, schön, brav, ne? Ist nett, ist auch nett, daran erinnert man sich. Das kommt in einem Dom wahrscheinlich nicht vor. Ja, wenn ich mir das ein bisschen vorstelle, wie das früher war, in diesen großen Domen, die dafür geschaffen sind. Nicht für den Humbug heutzutage, den man da mitbekommt, im Würzburger Dom, da kam ein Mitbruder vor vielen Jahren mal hin, da hatten die Würstchenbuden aufgestellt und da die Welt mit hineingenommen, weil da vollzieht sich ja all das. armselig, ja nicht nur armselig, sondern katastrophal, was da heutzutage alles geschieht eben. Aber früher und wie dann diese Dome noch geschmückt waren mit herrlicher Blumenpracht, wie man es natürlich in deutschen Landen will und macht, und mit Girlanden oben runter und dann noch mit den Scharen von Ministranten, 30, 40 Ministranten, die vorausgezogen sind und Spalier standen und die Fahnen dazu. Das ist schon bewegend und herrlich sowas, und es ist auch schön, so eben so einen Dom zu haben, eine schöne Kirche. Die Priesterweihe sollte auch in einem Dom, Priesterweihe Christi, in einem Dom vollbracht werden. Und zwar im Dom der allerseligsten Jungfrau Maria, in ihrem jungfräulichen Mutterschoß. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und er ist Fleisch, hat Fleisch angenommen aus der allerseligsten Jungfrau Maria. Christus wollte Priester werden im jungfräulichen Schoße Mariens. Sein Ratschluss. Er wollte, dass es in Maria geschehe. Also Christus wollte, dass eben diese Priesterweihe in der jungfräulichen, allerseligsten Jungfrau Maria stattfinde. Und das hat eben seine Bedeutung, das dürfen wir nicht vergessen. Weil das Wesentliche und Wichtige, wie wir es gesehen haben, das Entscheidende, was dann dafür gesorgt hat, dass Christus wirklich unser Erlöser, unser Mittler sein konnte und sein sollte, das war eben seine Menschennatur, die mit aller Herrlichkeit, mit aller Göttlichkeit erfüllt wurde. Und woher stammt diese Menschennatur? Von Maria. Sie sollte eben diese Opfergabe geben, bereiten. Das war eben wichtig, dass nach Gottes Willen sollte diese Opfergabe, die dann vor Gott wohlgefällig ist, denken Sie ein bisschen an die Gebete bei der Heiligen Messe, Hanc Immaculatam Oblationem, diese reinste, diese unbefleckte Opfergabe. Das spricht der Priester über diese Opfergabe hier, womit er Christus meint. Und diese Immaculata, diese reinste Opfergabe, die stammt von der Immaculata von Maria. Nach Gottes Wille sollte es so sein, dass gerade das, was für uns entscheidend und wichtig war, dass eben er eine Menschennatur hat, unsere Menschennatur anhatte, die dann für uns wirken konnte, mit der er dann, das ist die Opfergabe, das ist die Braut, die Theologen sagen, die Brautgabe. Was gibt die Menschennatur Christus, dem Erlöser, als Brautgabe? Was kann er mit der Menschennatur? Was für ihn so wichtig und für uns so wichtig? Was ist die Brautgabe der Menschennatur, dass er mit ihr leiden kann? Das gibt die Menschennatur. Und diese Menschennatur stammt von ihr. Und sie sollte darum die Opfergabe bereiten, geben. Aber sehen Sie, Sie merken, wenn sie die Opfergabe geben, bereiten soll, das muss ja auch innerlich mitvollzogen, dass nicht nur einfach, wenn der Polizist kommt und sie sind zu schnell gefahren, dann geben sie ihm auch Geld, aber so großzügig und willig tun sie das normalerweise nicht. Ich meine, wenn Gott will, dass sie das gibt, dann soll ihr ganzes, volles Ja dahinter stehen. Und das genau hat sie erbracht. Sie sollte und sie wollte auch diese Opfergabe geben. Das heißt, sie sollte und wollte auch dann mitopfern. Ihre Lebensaufgabe sollte sein, mitzuwirken, beim Opfer mit dabei zu sein. Das war ihre wichtige, große Aufgabe. Aber betrachten Sie darüber ein bisschen, sehen Sie ein bisschen so diesen Herrn und Heiland in diesem ewigen Ratschluss, aber auch in seiner Menschennatur und diese Mitarbeit der allerseligsten Jungfrau Maria, der Immaculata. Dann beten wir.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm. Vielen wir, Heilige Gottes, Verehrerin. Verschmähe dich unser Gebet und unser Rücken. sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mutterin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfehle uns deinem Sohn, stell uns vor deinem Sohn.
Maria mit dem Kind,
uns allen deinen Segen gibt.